Bevor es gleich losgeht, noch eine kleine Werbung. Und zwar geht's für uns diesen August einfach auf die Lofoten nach Norwegen mit niemand Geringeren als Norsan. Wer Norsan noch nicht kennt, die sind Experten auf dem Gebiet Omega-3-Öle. Da findet ihr Fischöle, aber auch vegane Öle aus Algen. Die Öle haben bei uns seit mittlerweile knapp 5 Jahren einen Platz in unserer täglichen Routine. Entweder ganz praktisch im Salatdressing oder auf einer Joghurtbowl. Ihr findet übrigens auch ganz viele Omega-3-Rezepte bei uns. Natürlich geht's aber auch ganz simpel mit einem Löffel. Wichtig ist nur, dass ihr es zu einer Mahlzeit nehmt. Unser Favorit ist das Arktisöl, aber die anderen sind auch super. Ihr könnt mal auch darauf achten, ob ihr mehr EPA oder mehr DHA enthalten haben wollt. Je nachdem könnt ihr euren Favoriten ausmachen. Und für diejenigen, die ganz neu mit dabei sind, mit EpiFood 15 könnt ihr direkt bei Norsan gleich mal sparen als Neukunde. Es lohnt sich auf jeden Fall auch einen Dreierpack zu nehmen, da spart ihr nämlich auch nochmal on top. Übrigens, wenn ihr direkt bei www.norsan.de bestellt, bekommt ihr auch immer die frischeste Charge. Den Link und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Folge. Der Blutzucker ist kein Feind, sondern ein lebenswichtiger Botenstoff. Entscheidend ist nicht, ob er steigt, sondern wie unser Körper damit umgeht. Kaum ein Gesundheitsthema ist derzeit oder schon ein bisschen länger so präsent wie der Blutzuckerspiegel. Glukosemessgeräte werden von Menschen ohne Diabetes getragen, in sozialen Medien kursieren Tipps gegen vermeintliche Blutzuckerspitzen und zahlreiche Influencer versprechen mehr Energie, weniger Hunger und sogar ein längeres Leben durch einen möglichst konstanten Blutzucker. Problem dabei? Es verschwimmen wissenschaftliche Erkenntnisse häufig mit Halbwissen. Tatsächlich spielt der Blutzucker eine zentrale Rolle für unseren Stoffwechsel. Doch längst nicht jede Schwankung ist problematisch. Gerade in Deutschland, wo Millionen Menschen mit Prädiabetes oder Typ-2-Diabetes leben, lohnt sich da nochmal ein differenzierter Blick. Was ist sinnvoll, welche Sorgen sind unbegründet und welche Mythen halten sich hartnäckig? Und ich habe da eine ganz wundervolle Podcast-Partnerin damit dabei, und zwar Dr. Anne Latz. Ich freue mich richtig, dass es jetzt endlich mal klappt. Wir haben es vor Jahren schon mal versucht mit einer Podcast-Aufnahme und jetzt haben wir uns vor kurzem auf einem Event getroffen. Und das war dann ein schöner Anlass, da nochmal anzuknüpfen. Liebe Anne, es würde mich super freuen, wenn du dich einmal selbst vorstellst.
Ja, lieben Dank für die liebe Einleitung und ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir reconnected haben und zwar durch euer köstliches Essen. Übrigens sehr blutzuckerfreundlich, können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, was ihr da gezaubert habt und natürlich sehr köstlich. Genau, ja, wer bin ich, was mache ich? Ich bin Anne, ich bin Ärztin, arbeite zum einen ganz klassisch in der Medizin, in der großen Uniklinik im Bereich Psychosomatik, beschäftige mich aber schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema ja, Lebensstilmedizin, Lifestyle Medicine, Ernährungsmedizin, Prävention, was wir jetzt einfach auch Longevity ganz sexy nennen und da dann auch nochmal ganz dedicated mit dem Thema ja, Stoffwechsel. Ich bin nämlich auch noch unternehmerisch aktiv, hab unter anderem ein Unternehmen mitgegründet namens Hello Insight. In dem Kontext hatten wir uns auch kennengelernt. Da nutzen wir die, ja, die du schon angeteasert hast, diese verschiedenen Messgeräte, vor allem für Frauen, damit die eben ihren eigenen Körper besser verstehen im Kontext Blutzucker. Da geht es ja viel um, ja, individuelle, personalisierte Medizin. Können wir gleich auch noch drüber quatschen. Und ich habe noch einen Podcast namens Die Ärztin und der Nerd. Das ist sozusagen mein aktuellstes Baby. Neben der Tatsache, dass ich wirklich Mama geworden bin, habe ich auch noch ein Podcast-Baby. Das jetzt, ja, seit letztem Oktober haben wir unseren Podcast und da geht es um die Themen Health Tech Longevity. Das heißt, wir schauen uns sowohl wissenschaftlich als auch ja die aktuellen Trends an und sprechen heiter, aber sicherlich auch präzise über Gesundheit.
Herrlich. Weil du es jetzt angeteasert hast mit dem Menü, denke ich mir, sollten wir vielleicht tatsächlich mal sagen, was es zu essen gab. Ja. Zwecks Blutfreuder vor allem. Blutzuckerfreundlichkeit.
Freude und Blutzuckerfreude.
Wir haben nicht tatsächlich gestartet mit einem Bittershot. Das ist uns immer sehr wichtig. Das machen wir ganz oft bei Events. Einfach so ein bisschen die Verdauung anzuregen. Dann gab es wie haben wir es genannt? Green Garden Lab.
Ja, das kann gut sein, ja.
Die Namen sind immer, muss man da mal ein bisschen wir müssen immer ein bisschen ausgefallen sein. Da hatten wir so einen Sonnenblumenkernhummus mit Gemüse drauf. Genau. Dann gab es einen Taco mit Linsen. Und dann gab es, hol mich ab, es gab das, die Süßkartoffelpatties. Genau, die Süßkartoffelpatties.
Und dazu gab es noch
Pilzspieß mit Burrata, also Proteine, ja. Kohlenhydrate, Fette. Und als Nachspeise gab es tatsächlich sehr, sehr klassisch eine Tiramisu, klassisch Nachspeise, aber mit Heidelbeer-Twist, also eine Wildheidelbeer reingemacht.
Ja, und vor allem gerade eure Veggie-Starter war nochmal so ganz besonders angerichtet mit so einer Pinzette, der Hummus mit verschiedenen Arten von Gemüse, also ganz, ganz köstlich und genau, auf jeden Fall sehr, ja, sättigend, aber angenehm sättigend, blutzuckerfreundlich, sprich nicht irgendwie direkt irgendwie reingeschossen ins Blut und wie das ja vielleicht wichtig sein kann, können wir nachher nochmal bequatschen.
Schön. Bevor wir dazu kommen, würde ich ganz gerne mal mit so ein paar Grundlagen starten. Was genau beschreibt denn eigentlich unser Blutzuckerspiegel? Und warum braucht unser Körper Glukose überhaupt und welche Faktoren beeinflussen ihn im Alltag?
Ja, es ist halt total spannend. Also ich finde auch den Stoffwechsel generell, unseren ganzen Stoffwechsel und Blutzucker, irgendwie so ein ganz spannendes Bild. Ich habe berichtet, ich arbeite viel im Bereich Longevity und ich sage jetzt immer häufiger, unsere Währung für unseren Körper ist ja irgendwie so unsere Energie. Auch wenn wir im Kontext Longevity unterwegs sind, ne, dann denken viele dran, was zu optimieren, was in der Zukunft liegt. Aber letztlich geht es ganz viel darum, dass wir jetzt schon energievoll und irgendwie ausgeglichen, ausgewogen durch den Tag kommen. Das ist so ein bisschen die Währung, die wir haben. Und viele Menschen befinden sich aber in ihrem Körper stichwortartlich wirklich in so einer Energiekrise. Das heißt, dass der Stoffwechsel vielleicht nicht ganz in ihrem Sinne arbeitet, dass es dann vielleicht doch nochmal irgendwie ungewollte Blutzuckerschwankungen gibt. Naja, und was ist, letztlich ist es ja so, dass kaum ein System in unserem Körper so direkt reagiert auf das, was wir essen, wie wir uns bewegen, wie wir schlafen, wie eben unser Glukosestoffwechsel. Das heißt, das ist letztlich das, was wir messen können, also der Blutzuckerspiegel gibt an, wie viel Glukose sich gerade in unserem Blut befindet. Und Glukose ist der wichtigste Energielieferant für unser Gehirn, aber auch für unsere Muskeln, für wirklich jede Körperzelle. Und damit der Wert in so einem bestimmten Maße ist, gibt es noch bestimmte Hormone, die eine Rolle spielen. Das ist Insulin, aber auch der Gegenspieler Glucagon wichtig und die regulieren das ganz fein. Naja, und letztlich ist es erstmal völlig normal, dass wenn wir zum Beispiel etwas essen, der Blutzuckerspiegel ansteigt. Das heißt, da gibt es dann verschiedene Einflussfaktoren, also die Menge der Mahlzeiten, aber auch wie bewegen wir uns danach, Schlaf, Stress, selbst die Tageszeit, wann wir was essen, all das spielt eine Rolle. Und das Spannende daran ist, dass es halt wirklich fast wie in Echtzeit messbar ist. Also wie so ein Fenster in unseren Körper. Und wichtig ist eben auch nochmal die Zusammenhang vom Blutzucker mit anderen Prozessen im Körper, das Stichwort Hormone, Entzündung, Herz-Kreislauf-Gesundheit. Das macht den mega spannend, aber auch, wie du schon angeteasert hast, oft sehr missverstanden, weil man eben nur auf einzelne Kurven und Werte optimiert in dem Bereich.
Ich würde jetzt gleich in Mythos 1 einspringen. Und zwar, ein hoher Blutzucker nach dem Essen bedeutet automatisch, dass etwas nicht stimmt. Warum steigt denn der Blutzucker nach der Mahlzeit überhaupt an und wann ist so ein Anstieg normal und ab wann sollte man dann auch wirklich tatsächlich genauer hinschauen?
Ja, finde ich super, dass du das wirklich mal als allererste Frage voranstellst, weil das ist ein ganz häufiges Missverständnis, dass viele Menschen so richtig Angst haben, dass jeder Anstieg des Blutzuckers irgendwie schädlich sei. Dabei ist das wirklich erstmal Physiologie. Das ist gut. Unser Körper ist smart, der handelt erstmal in unserem Sinne und da sollten wir eben ganz, ganz klar einmal verstehen, was passiert. Also sobald wir Kohlenhydrate essen, werden diese in unserem Darm erstmal aufgespalten zu Glucose und gelangen ins Blut. Und das ist ja völlig wie normal, völlig gewollt auch, denn die sollen uns ja irgendwie bereitgestellt werden. Und unser Körper schüttelt daraufhin Insulin aus und hilft damit unseren Zellen im Körper, diese Glucose aufzunehmen. Und dann können die Energie entweder direkt nutzen. Ich sag jetzt mal, wenn wir jetzt direkt den Muskeln bewegen und einen kleinen Spaziergang beispielsweise machen oder auch dann irgendwie die Energie wegzuspeichern. Naja, und du hast gefragt, wann ist ein Anstieg völlig normal? Ein, ich sag mal, moderater Anstieg nach dem Essen, der dann aber auch innerhalb von 1 bis 2 Stunden wieder auf seinen Ausgangswert, das heißt vor dem Essen, zurückkehrt, ist bei gesunden Menschen nicht nur völlig normal, sondern sogar gewünscht. Das ist, was wir erwarten würden, wenn wir Kohlenhydrate aufnehmen. Und wie ich eben schon gesagt habe, ist diese Höhe des Anstiegs dann sehr unterschiedlich von dem, was wir essen, in welchem Tempo wir es essen, wann wir es essen und so weiter. Aber erstmal gar kein Grund zur Panik. Ne? Wir wollen eine sanfte Kurve sehen. Wir wollen einfach sehen, dass der Körper da arbeitet, aber auch dann durch die Prozesse, unter anderem eben die Arbeit des Insulins und dem Verpacken, sage ich jetzt mal, von Glucose in den Zellen dann auch wieder ein Abstieg ist. Naja, und wann ist es schwierig oder wann sollte man doch mal genauer hinschauen? Das kann man natürlich eigentlich nur rausfinden, wenn man wirklich mal über eine gewisse Zeitraum auch misst. Ne? Das heißt, wenn die Werte immer wieder sehr hoch auffallen, ganz, ganz lange auch hoch bleiben nach dem Essen. Ne? Wenn ich sage, nach 2 Stunden ist es auch weit davon entfernt, wieder auf meinen Ausgangswert runterzufallen, dann ist es was, wo man nochmal gucken sollte. Oder wenn dieser Nüchternwert, wenn der auch dauerhaft im grenzwertigen Bereich liegt, ne, da gibt's auch bestimmte, je nach Labor, kann man sich das dann ausgeben lassen. Da müsste man entweder einmal morgens den Blutzucker messen, wenn man immer merkt, dass der deutlich, deutlich höher ist als das, was wir vielleicht erwarten würden, dann ist es aber auch ganz klar ein ärztliches Thema, dann sollte man einmal wirklich eine Abklärung machen. Aber nochmal wichtig, eine einzige Spitze, der sogenannte Spike nach einer Mahlzeit ist absolut kein Grund zur Sorge, auch wenn das Narrativ oft ein bisschen anders ist.
Gibt es denn jetzt auch so Warnsignale, die man im Alltag beobachten könnte an sich, unabhängig davon, ob man jetzt Blutzucker misst oder nicht?
Ja, sehr, sehr gute Frage und wichtige Frage. Ich glaube, Selbstbeobachtung und ein bisschen so, ich sag mal, Journaling, ein Tagebuch über seine eigenen Symptome zu haben, wenn man das Gefühl hat, irgendwie reagiere ich vielleicht auf bestimmte Mahlzeiten nicht gut, sind super sinnvoll. Was kann man machen? Man kann gucken, ja, ich habe gesagt, Energie ist unsere Währung. Wie ist denn meine Energie nach meinem Frühstück, 2 Stunden nach meinem Frühstück oder nach meinem Mittagessen? Habe ich das Gefühl, die ist wieder auf Ausgangswert oder habe ich das Gefühl, ich gehe sogar vielleicht unter die Energie, die ich eigentlich durch die Mahlzeit hatte, ne? Dass man so das Gefühl hat, man ja, ne, unterzuckert irgendwie fast, kriegt so ein bisschen Brain Fog, wird müde, richtig ein Energiecrash. Das ist oft, wenn natürlich ganz steil angestiegen ist, der Blutzucker und dann Insulin vielleicht auch übermäßig ausgeschüttet wurde, um dem entgegenzuwirken und dann es fast so eine Unterzuckerung danach geben kann. Das heißt, sich zu fragen, ne, kurzfristig, wie fühle ich mich? Nicht jetzt eine halbe Stunde nach dem Essen, sondern vor allem in 1 oder 2 Stunden danach. Viele Menschen kennen das, ein ganz häufiger Irrtum ist, wenn du das Gefühl hast, ich frühstücke nicht, aber ich trinke morgens einen Kaffee mit, jetzt Hafermilch war jahrelang sehr populär. Und aus einer Blutzuckerperspektive ist es wirklich kein ideales Frühstücken Kaffee mit Hafermilch, weil wir letztlich uns flüssige Stärke zuführen, ne? Und dann auch unbewusst, und das ist vielleicht ein ganz wichtiges Stichwort, unbewusst den Blutzucker ansteigen lassen und dann eben 2 Stunden später irgendwie ein krasses Tief haben. Genauso, wenn wir ein Frühstück wählen, das keine Proteine oder Fette hat, auch da merken wir nach 2 Stunden oft, okay, gab es so einen Dip, da gab es so einen Energiecrash, ne? Genauso viele kennen das Nachmittagstief. Also einfach mal zu beobachten, ich sag mal Energie als Währung über den Tag, das kann ein gutes Indiz sein, dass vielleicht Blutzuckermanagement, ein paar Hacks da doch ganz schön smart sein können.
Jetzt hast du das Frühstück schon angesprochen. Gibt es ja auch dieser Mythos, Frühstücken verhindert Blutzuckerspitzen. Frühstück auslassen ist ungesund.
Ja.
Ich glaube, es ist ein Klassikerspruch. Frühstücke wie ein Kaiser, also. Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettler.
Ja, habe ich in meiner Ernährungsmedizin-Weiterbildung genauso gelernt. Aber ich sag mal, das Curriculum war jetzt auch nicht top of the state of the art.
Das Thema spielt ja auch eine sehr große Rolle beim Intervallfasten.
Ja.
Weil es gibt ja Leute, die lassen Frühstück aus oder es gibt diejenigen, die lassen das Abendessen aus. Ist denn Frühstück wirklich die wichtigste Mahlzeit des Tages? Und wie unterschiedlich reagieren jetzt denn Menschen auf Frühstück oder Fasten? Man kann es ja nicht alles über einen Kamm scheren.
Voll.
Und also super. Ja, ja, fangen wir damit erstmal an.
Ja, super wichtige Frage. Also ich glaube, was man festhalten kann, die erste Mahlzeit des Tages war Breakfast, heißt to break your fast. Das heißt, wie du dein Fasten brichst, wie du, ob das jetzt Frühstück ist.
Mind-blowing.
Ja.
Sorry, aber das war jetzt gerade wirklich ein absoluter Aha-Moment.
Ja, für mich auch, als ich das gecheckt habe. Ne? Und das heißt, das ist, glaube ich, das Entscheidende hier. Mit welcher Mahlzeit breche ich mein Fasten? Und wenn es um 11 Uhr ist, wenn ich Intervallfaste oder von mir aus mittags erst und die erste Mahlzeit ist, das ist sozusagen, finde ich, der aus einer Blutzuckerperspektive erstmal wichtige Punkt. Denn anstatt jetzt das eindeutigen sagen zu können, für jede Person, Frühstück musst du machen, ne, das ist einfach höchst subjektiv, ist eher die Gesamtqualität. Also wie breche ich mein Fasten? Sind da Ballaststoffe dabei? Sind da Proteine dabei? Ne, das würde ich einmal so vorweg schicken. Dann ist natürlich so ein bisschen die Frage, welcher Lebensphase man ist. Frauen und Männer reagieren extrem unterschiedlich auf Intervallfasten. Also es gibt Personen, denen würde ich einfach davon abraten, weil das ein Stress auch für den Körper sein kann, ein zu langes Fastenfenster. Ne? Frauen reagieren da zyklusbedingt oft unterschiedlich drauf. Das heißt, wenn Frauen irgendwie ja sowieso irgendwie schwanger werden wollen oder stillen oder Zyklusunregelmäßigkeiten haben, dann würde ich sagen, ist Frühstück schon eine gute Sache, dass man einfach irgendwie nicht länger als 10, maximal 12 Stunden irgendwie eine Essenspause hat und dann auch guckt, wie fühle ich mich damit. Ne? Das ist sozusagen der weitere Punkt. Für viele Menschen ist Frühstück auch voll der Gamechanger, weil es die planbarste Mahlzeit des Tages ist. Also du kannst das eigentlich abends vorbereiten, du kannst irgendwie total gut noch kontrollieren und das wissen wir alle, irgendwie Verhaltenssteuerung, Impulssteuerung nimmt über den Tag immer weiter ab. Und abends ist es dann viel, viel schwieriger, noch eine gute Entscheidung zu treffen im Hinblick aufs Essen. Naja, und deswegen klappt Intervallfasten für so viele Leute. Dann, die sagen, müssen nur noch binär entscheiden, ich esse oder ich esse nicht. Das heißt, wenn ich einmal sage, bis dahin esse ich nichts, muss ich nicht verhandeln, was frühstücke ich, wie viel frühstücke ich, etc. Ne, also das vielleicht einmal so ein paar Aspekte zum Thema Frühstück. Ja, und beim Intervallfasten ist so ein bisschen dann auch die Frage, da gab es Studien, die gesagt haben, okay, ist schon gut, dann lieber Frühstück, Mittag und dann ganz früh die letzte Mahlzeit, 16, 17 Uhr oder so und dann das Fastenfenster. Dann ist so ein bisschen natürlich die Frage, dann argumentieren viele auch, was ist sozial kompatibel, ne? Es ist für mich wichtig, abends irgendwie gemeinsam zu essen. Und das würde ich auch einfach total individuell aufs Leben einpassen. Also ich meine, das wissen wir aus der Longevity. Es geht um eine Lifestyle-Änderung. Es geht um was, das ich nicht nur einmal mache, sondern was mein Lebensstil sein soll, ne? Und das heißt, da wäre ich eher so für, dass man was findet, was auch irgendwie in den Alltag passt.
Ja, voll. Ich muss auch sagen, ich sage das auch immer wieder Freundinnen oder die Leute, die es interessiert, dass vor allem wir Frauen, du hast es ja schon gesagt, wir sind ja so hormonell schwankend. Es gibt einfach, also Fakt ist, hör auf deinen Körper auch teilweise. Ja. Ganz, also ein gesunder Körper sagt einem ja, was er will. Es gibt einfach Morgende, da habe ich absolut keinen Hunger, da werde ich mir jetzt kein Frühstück aufzwingen. Wohingegen es einfach Morgende gibt, wo ich mir denke, ich esse den ganzen Kühlschrank leer.
Genau. Und es ist, weiß man ja, es ist zyklusabhängig unterschiedlich. Also gerade bei uns Frauen dürfen wir wirklich auch nochmal immer wieder, genau, selbst beobachten, auf den Körper hören. Das ist halt für viele nicht so leicht, wie das sich jetzt anhört, ne, dass man über diese Signale überhaupt erkennt. Ich glaube, was ganz entlastend sein kann, das weiß ich durch die Arbeit bei Health Insight, wo wir einfach viel mit Frauen auch gearbeitet haben, aber auch viel Paare mal Blutzucker getrackt haben im Vergleich. You do you, ne? Dein Körper reagiert anders als der von deinem Partner. Es wird so sein oder deiner Partnerin. Es ist einfach unterschiedlich, es hängt von Muskelmasse ab, von Hormonen etc. Also das heißt, da kann es mal ganz entlastend sein, finde ich, manchmal zu messen, zu tracken für eine kurze Zeit, um zu verstehen, ah ja, okay, mein Körper hat über Nacht ganz andere Stoffwechselregulation gehabt. Ne? Das ist einfach höchst individuell und deswegen gibt es da auch eigentlich keine allgemeine Empfehlung, außer ne, fühl dich irgendwie gut damit, fühl dich energievoll. Und ich sag ganz gerne, das ist jetzt so ein bisschen ja, vielleicht auch pseudowissenschaftlich, weil es einfach so eine Daumenregel nur ist. Aber wenn du frühstückst, dann sollte ausreichend Protein drin sein und gerne auch Ballaststoffe und dich das bis zu 4 Stunden satt halten. Und das, wenn du ein gutes Frühstück hast, das irgendwie ja sanften Blutzuckeranstieg macht über die Zeit und dich halt aber auch gut satt hält, dann musst du auch gar nicht, dann fällt dir auch diese ganze Food-Noise weg. Und das ist halt auch nochmal ganz cool. Ja, und wenn zu deinem Blutzuckerkontext noch ein letzter Aspekt. Wir wissen schon, wenn wir natürlich morgens mit so einem krassen Blutzuckeranstieg, sage ich mal, 2 Hafermilch-Cappuccino, ganz steile Blutzuckerkurve, danach 2 Stunden später wieder Heißhunger, vielleicht nächster Kaffee und so weiter. Wenn wir so in den Tag reinstarten, dann ist es schon schwieriger für uns über den Tag, den Blutzucker auch gut in sanften Wellen zu halten. Das macht natürlich irgendwie auch total Sinn. Das heißt, nochmal zum Anfangspunkt, wie du dein Fasten brichst, das ist entscheidend.
Frage. Gehen wir jetzt mal davon aus, ich habe jemanden, der ist, der möchte halt einfach abnehmen, ist ein bisschen übergewichtig und überlegt, sich Intervallfasten zu machen. Ist es denn pauschal für diese Person sinnvoll, Intervallfasten auszuprobieren, um Gewicht zu reduzieren oder nicht? Also es macht total Sinn, dass selbst diese Person erstmal anfängt, vielleicht sogar seinen Blutzucker zu tracken.
Ja, gute Frage. Würde ich auch nochmal sagen, kann man nicht für alle Menschen verallgemeinern. Ich weiß von vielen Männern, dass das maximal gut funktioniert mit diesem Intervallfasten als klare Regel. Also da kenne ich viele, viele Beispiele, dass das einfach funktioniert, indem ich einfach mir diese Entscheidung rausnehme, ne, und einfach sage so, ich esse erst um 11 Uhr. Wir hatten beziehungsweise in unserem Podcast eine Wissenschaftlerin, die hat geforscht zum Thema zirkadiane Rhythmik, also unsere ganze Tag-Nacht-Rhythmus. Und letztlich haben wir eine innere Uhr für alles. Ne? Das heißt, es gibt richtige Zeitpunkte für, wann wir essen, wann wir Supplemente nehmen, wann wir schlafen, wann wir irgendwie Sport machen. Also es ist total spannend. Und da ging es auch nochmal um das Thema Timing und Essen und auch hier ist natürlich Licht so ein ganz guter Taktgeber, ne? Das heißt irgendwie, dass man eigentlich sozusagen mit der Sonne ist, ne? Also wenn es hell ist sozusagen. Und sie hat auch viele Studien zitiert und Daten gezeigt, da ging es auch nochmal drum, was halt gut funktioniert, ist einfach, du wirst das Zeitfenster, in dem du isst, verringern. Das heißt, du wirst wahrscheinlich auch die Menge und Kalorien in der Zeit verringern. Natürlich kann man auch im Intervallfasten dann in der ne, also das kann man natürlich auch austricksen, sage ich mal so. Aber für viele ist das tatsächlich ein guter Hebel, wenn sie sagen, ich möchte einfach Kalorien reduzieren. Ich würde sagen, ne, wirklich auch hier nochmal you do you. Für viele Frauen ist es dann halt eher nochmal ein weiterer Stressor. Dann haben wir ein höheres Cortisol. Das wollen wir halt auch nicht, wenn wir abnehmen. Und ich finde schon auch mal einmal zu testen, wie mein Körper reagiert. Also ich bin schon großer Freund von Daten neben Körpergefühl, und zwar genau in der Kombination, weil du vielleicht auch unbewusst auf bestimmte Lebensmittel mit einem Blutzuckeranstieg reagierst, was du gar nicht dachtest. Ne? Du machst dir das gesündeste Frühstück, irgendeinen leckeren Porridge mit auch schönen Toppings und trotzdem ist dein Blutzucker immer erhöht. Und da das einmal wirklich mit einer Messung zu unterlegen und mal in live in den Körper zu gucken, finde ich total sinnvoll.
Ja. Was vielleicht auch wichtig ist für viele Hörer, Intervallfasten klingt immer so, ja, okay, das ist so eine Art und Weise. Allerdings gehören da natürlich auch Diäten dazu wie Breakfast Skipping oder Dinner Skipping. Das ist einfach nur ein anderer Name, mehr oder weniger, ja, für Intervallfasten. Stimmt.
Ja.
Denke ich mir immer so, die tun immer so, als ob es irgendwelche neuen Diäten sind, aber am Ende, maybe it's all the same.
Alter Wein in neuen Schläuchen, ja, es ist halt wirklich so, ne? Deswegen, oft ist es dann auch wieder die simplen Dinge, ne, dass man einfach wieder so guckt. Ja, und ich finde auch, Essen, das dürfen wir nie vergessen, ist was Soziales, was Kulturelles, ne? Und wenn wir natürlich merken, das steigt irgendwie auf die Stimmung oder ich habe da nicht mehr im Familienkreis so teil, dann, ne, lieber mal gucken, was könnte ein gutes Timing sein, oder? Das machen wir in der Longevity auch gerne. Was sind so meine Longevity-Buddies? Ne? Können wir gucken, dass wir da irgendwie gemeinsam als Familie unser Frühstück umstellen oder, ne?
Ja. Nächster Punkt. Wir haben ja jetzt ganz oft schon dieses Glukosemessgerät angesprochen. Mhm. Wer einen Glukosesensor trägt, lebt automatisch gesünder. Also man merkt ja jetzt auch schon länger, auch auf Social Media, oder man sieht auch unterwegs die Leute, wie sie ihren Tracker da am Arm kleben haben. Ist ja regelrecht Toll. Schon ein Boom. Auch bei Menschen ohne Diabetes.
Ja.
Warum tragen denn jetzt plötzlich auch so viele gesunde Menschen die Sensoren? Ja. Ist es zum einen dieses Marketing oder zum anderen auch einfach dieses Bedürfnis, ständig sich zu optimieren? Ist das dann auch tatsächlich noch gesund, immer diese komplette Optimierung zu haben? Und welche Erkenntnisse liefern Sie tatsächlich diese Sensoren?
Genau, also vielleicht fangen wir einmal damit an, was ist das eigentlich, der CGM, der Continuous Glucose Monitor? Das sind, ja, wie du schon beschrieben hast, so kleine Sensoren, so groß wie ein 5-Cent-Stück, auch so platt wie ein 5-Cent-Stück. Die wurden ursprünglich für Menschen mit Diabetes entwickelt und werden zunehmend eben auch als Lifestyle- oder auch Biohacking-Tool vermarktet. Eben einfach mit diesem Versprechen, dass es, ja, mehr Energie, bessere Gesundheit, Prävention von Erkrankungen etc. gibt. Und ja, der Reiz liegt eben daran, das habe ich eben schon gesagt, dass wir eigentlich in Echtzeit in den Körper gucken können. Ne? Das heißt, wir kriegen sofort sichtbar Feedback auf unsere Ernährung. Das heißt, ich habe diesen Sensor. Wir bei Hello Insight haben einen verwendet, der ist 2 Wochen an deinem Arm, den bringst du dir selber an. Und der misst mit einem kleinen Filament unter der Haut unser, ja, ganz präzise nicht unseren Blutzucker, sondern unseren Gewebszucker, Gewebsglucose. Das ist aber eine gute Annäherung eigentlich an die Blutwerte. Da diffundieren die dann einfach die Glucosemoleküle durchs Gewebe und das wird dann quasi ganz fein gemessen. Und ich sag mal, wir frühstücken, ne, um bei dem Beispiel zu bleiben, und können eigentlich 5 bis 10 Minuten später sehen, wie der Blutzucker langsam ansteigt, wie der Körper da irgendwie ins Arbeiten kommt. Und das ist erstmal total mindblowing, finde ich, weil man einfach direkt sieht, das, was ich in mich reintue, macht was. Ist natürlich irgendwie, also wissen wir alle, aber du siehst sofort, wie dein Körper reagiert und dass der irgendwie da wirklich ins Arbeiten kommt. Du siehst aber beispielsweise auch, wenn du dann anfängst, dich zu bewegen, ne, und damit meine ich zum Beispiel Spaziergang zu machen, Hausarbeit zu machen, wie dieser Blutzucker auf einmal nicht mehr so stark ansteigt. Denn, das habe ich am Anfang gesagt, diese Glukosemoleküle werden dann von den Muskeln direkt verwendet, Stichwort Energie. Naja, und das kann halt natürlich total hilfreich sein, da kommt es auch her, wenn man natürlich überhaupt seine Glukose-Level kennen muss, um bestimmte Medikamente sich zu verabreichen, ne? Das ist halt sagen, wie es herkommt. Und im Lifestyle-Kontext ist es jetzt, sage ich mal, für mich erstmal eine weitere Datenquelle, wenn man sich mit sich beschäftigt, und sollte mit Neugierde irgendwie entgegengenommen werden. Viele Menschen haben nämlich Probleme, in den Körper reinzuspüren. Das heißt, die können vielleicht auch mit Datenunterstützung, indem sie eine Kurve nach einem Frühstück sehen und dann das Frühstück vergleichen, indem sie zum Beispiel merken, okay, ich esse jetzt mal meinen Porridge mit Hafermilch und dann esse ich mal irgendwie die halbe Portion Porridge und ergänze dann nochmal irgendwie ein bisschen Skier, Hüttenkäse, ein paar Beeren oder Nussmus und guck mal, wie sich die Kurve verändert. Und wir können dadurch quasi lernen, wie unser eigener Körper auf bestimmte Lebensmittel, auf Aktivitäten reagiert. Das ist jetzt sozusagen erstmal nicht medizinisch notwendig. Und da würde ich auch nochmal dafür plädieren, nicht die einzelnen Werte so zu sehr auf die Goldwaage zu legen, sondern uns die Trends anzugucken, ne? Weil man ganz klar sehen kann, ja, wie entwickeln sich die Wellen über den Tag, wie kann man da so bestimmte vielleicht auch Hacks und Tipps umsetzen, um einfach noch ein bisschen ja stabilere Energie zu haben. Und ja, du hast auch schon gefragt, ne, und das ist auch ein wichtiger Aspekt, ist es denn eigentlich super, sich da so durchzuoptimieren? Es ist halt ein Datenpunkt von vielen im Hinblick auf Gesundheit. Ich finde, es ist ein super, super spannender Biomarker, weil er so krass mit unserem Lebensstil korreliert und wenig so in Echtzeit, ne? Es ist ein Unterschied, wenn du einmal im Monat zur Blutabnahme gehst oder alle 3 Monate oder 6 Monate und mal 2 Wochen komplett deinen Blutzucker angucken kannst. Aber es gibt Menschen, die haben halt Probleme mit Daten, dass das einfach zu einem weiteren Stressor wird. Das nennt sich Data Anxiety. Und es gibt Gruppen, ne, wenn man zu Zwangsstörungen oder Essstörungen neigt, dann sollte man tunlichst nicht noch weiter dahin optimieren. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig.
Ja. Ich finde es super spannend. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich davor noch gescheut, das auszuprobieren, einfach aus der Sorge heraus, dass ich versuche, mich dann zu überoptimieren. Bin aber tatsächlich sehr reflektiert, was es angeht. Also ich weiß, ich wäre Tendenz dahingehend, dass ich mich dann krampfhaft so wirklich optimieren möchte. Und ich bin ganz froh, ehrlicherweise, darüber, dass ich es geschafft habe, so intuitiv wie möglich zu leben. Ja. Aber trotzdem, wie du schon sagst, es gibt halt sehr viele Leute, die können einfach nicht in sich reinhören. Und genau. Das macht ja auch total Sinn, weil wir sind ja absolut auch verblendet, mehr oder weniger, dadurch, dass wir im Supermarkt alles erhältlich haben, was geht und ja überall Zucker zugesetzt ist. Und das natürlich auch so ein, da spielt halt dann auch so eine Sucht mit rein. Da muss man ja auch erstmal gegen ankämpfen. Aber ich finde, vor allem, wie du gesagt hast, wenn man es mal wirklich so schwarz auf weiß sieht, kann ich mir schon vorstellen, dass das sehr vielen Leuten hilft. Weil ja immer noch ganz viele Menschen denken, ach, die Ernährung, die hat nicht so viel Gewichtung. Ja, ist Quatsch. Doch, die hat sehr viel Gewichtung.
Ja. Ja, und es ist auch tatsächlich, wie du sagst, oft, also mir geht's oft auch drum, so ein bisschen so Alltagsmythen, Alltagsdummheiten zu erkennen, ne? Weil wir Menschen sind ja schon sehr habituell, das heißt, wir essen jetzt, also ihr bestimmt mehr, aber ich sag mal, die normalen Konsumentinnen haben vielleicht 30 bis 50 verschiedene Lebensmittel pro Woche, mehr nicht, also wirklich maximal. Das heißt, wir sind ja schon sehr so Gewohnheitstiere, kaufen ähnliche Dinge, bereiten ähnliche Speisen zu und das ist insofern auch eine Chance zu gucken, okay, wenn ich jetzt, sage ich mal, frühstücke oder wenn ich jetzt die erste Mahlzeit immer so und so mache, mir das einmal anzugucken, auch datenbasiert und zu gucken, okay, taugt mir das, wie reagiert mein Körper persönlich da drauf, gibt es vielleicht noch kleine Anpassungen, wie ich meinen Kaffee trinken könnte, ne, könnte ich vielleicht eine Erbsenmilch verwenden statt einer Hafermilch und ne, das sind Dinge, die wir immer wieder tun, ne, weil das haben wir auch am Anfang gesagt, einzelne Spikes und Spitzen sind total, kann ein gesunder Stoffwechsel, gesunder Körper, ne, darüber reden wir ja jetzt immer, das kann der super mit umgehen. Wenn ich aber jeden Morgen dasselbe, ich sag jetzt mal Fehler mache, in Anführungszeichen, ne, unbewusst, also Smoothies sind so ein Beispiel, bestimmte Bowls sind so ein Beispiel, also vor allem so irgendwelche Fruchtbowls, wo eben keine Ballaststoffe drin sind. Und wenn ich das aber gar nicht weiß und eigentlich sogar interessiert an meiner Ernährung, Gesundheit bin und das aber sozusagen automatisch passiert, ne, Salatsoßen sind zum Beispiel, viele Dinge, wo ich eigentlich versuche, mich gesund zu ernähren und trotzdem extrem krasse Blutzuckerschwankungen dadurch habe, das sind halt Dinge, die, wo ich mich freue, wenn man die über eine Messung vermeiden kann. Und gerade wir Frauen nutzen Daten auch oft sehr smart. Ne? Frauen nutzen Daten sehr unterschiedlich als Männer. Männer sind so, ich brauche meinen Score, ich muss eine Gamification haben, ich muss richtig krass guten Bereich sein. Und wir Frauen sagen so, okay, welcher Phase bin ich? Wie ist jetzt gerade mein Zyklus? Hatte ich meinen Eisprung? Wie fühle ich mich? Und dann sind Daten halt kein Selbstzweck, sondern sind ein super cooles Indiz. Und ich finde, das ist schon auch eine krasse Chance, wenn man mal sagt, ich nehme den Sensor mal für 2 oder vielleicht mal 4 Wochen, ziehe meine Learnings raus, ändere ein paar Dinge, 3 Monate später messe ich nochmal, ist eine andere Jahreszeit oder so oder eine andere Fragestellung, die ich habe. Und das ist richtig cool, weil dann sind es einfach super coole, ganz individuelle Datenquellen.
Ja. Und am Ende hat man, ja, kann man wieder zum Gewohnheitstier werden, nur hat man halt dann die richtigen Mahlzeiten.
Genau. Also das ist ja sozusagen das Coole, wenn man Daten und Biomarker so nutzt, ne? Und das kann ich nur aus meiner persönlichen Erfahrung. Ich habe so viel Blutzucker gemessen, ne? Und so hochfrequent natürlich, als wir Hello Insight gegründet haben und so viel experimentiert. Und irgendwann hast du dich verstanden, ne? ne, dann kommt eine neue Lebensphase, beispielsweise Schwangerschaft ist ein gutes Beispiel, wo natürlich irgendwie auch nochmal Stoffwechsel sich doll verändert, ne, dann Stillzeit und so oder so. Du hast immer wieder neue Fragestellungen, aber ich kenne so ein bisschen meine Baseline und ich kenne meine Hacks oder meine Verhaltensweisen, die ja wie wirklich mein Lifestyle sind, wo ich jetzt nicht immer mit mir verhandeln muss. Und das ist das Wichtige in Gesundheit, ne? Weil wenn alles eine Entscheidung wieder sein muss, das ist schwierig.
Kommen wir zur nächsten Sache. Wir haben ja schon öfters jetzt drüber gesprochen, über den Kaffee mit dem Haferdrink, dass das ja vielleicht nicht die erste Mahlzeit des Tages sein sollte. Die Reihenfolge der Lebensmittel entscheidet über den Blutzucker. Erst Salat, dann Eiweiß, zuletzt Kohlenhydrate. Das ist ein Trend, der öfters mal kursiert. Ich persönlich kenne diese Reihenfolge ja ein bisschen anders, aber auch aus einer anderen Richtung her, und zwar aus der Verdauung heraus.
Ja.
Und zwar, dass man erst mit den wasserhaltigen Lebensmitteln als erstes startet und dann quasi immer weiter nach oben geht zu denen, die weniger Wasser enthalten. Mhm. Und da kommt tatsächlich Eiweiß als letztes. Aber faktisch war das nur ein Test von irgendeinem Mediziner. Also ich könnte nicht einmal sagen, ob es da wissenschaftliche Belege dafür gibt. Aber gibt es denn jetzt für diese Reihenfolge erst Salat, dann Eiweiß, dann Kohlenhydrate wissenschaftliche Belege? Und wie groß ist der Effekt tatsächlich, wenn ich mir jetzt an die Reihenfolge halte? Weil rein theoretisch könnte ich ja auch alles auf einmal konsumieren, so im Sinne von Brunchbuffet. Dann ist es nicht so schlimm, wenn ich erst den Kaffee mit Haferdrink trinke und letztendlich aber noch ein tolles Frühstück vor mir habe.
Ja, ich sag immer gerne, unseren Hafermilchkaffee dürfen wir gerne trinken als Frühstücksdessert. Das wäre so ein bisschen eigentlich auch das, warum die Reihenfolge wichtig ist. Also wenn wir über die Reihenfolge sprechen, dann würde ich sagen, das Wichtigste an diesem Aspekt, bevor wir jetzt sagen, jedes jeder Makronährstoff in eine bestimmte Reihenfolge, das Allerwichtigste ist unser Veggie-Starter. Das heißt, ne, so, dass wir wirklich mit was Ballaststoffhaltigen zuerst starten, also Vegetables, Veggies, ne, deswegen Veggie-Starter. Also irgendwie Gemüse gerne vorweg, ne, deswegen war ja so mit auch Bitterstoffen das ganz schön und dann da direkt dieser Garden-Salad mit irgendwie Hummus, was ja auch einfach noch eine, dann auch schon eine Protein- und Fettquelle dazu war. Aber das, da gibt's tatsächlich verschiedene Studien zu. Also es gibt eine japanische Studie aus 23, die sich genau das angeguckt hat, haben jetzt zum Beispiel Gemüse, egal wie schnell wir es essen, hat das einen signifikanten Effekt auf dieses sogenannte Postprandiale, das heißt diese Phase, ne, das habe ich eben gesagt, wenn wir essen und dieses Fenster in den 1-2 Stunden danach, das nennt sich Postprandial, hat das einen Einfluss darauf, auf diese die Blutzuckerkurve, gerade bei Frauen, bei gesunden Frauen. Und da hat sich das deutlich gezeigt. Es gibt verschiedene Studien dazu, auch von der Cornell-Universität beispielsweise oder so, also wo es immer um die Food Order geht. Naja, wie würde ich das in die Praxis übersetzen? Ich finde das schon sehr intuitiv und auch sehr einfach umsetzbar mit dem Veggie Starter. Das heißt, irgendwie Gemüse vorweg, sich zusammen eine Vorspeise zu bestellen, zu Hause ein paar Gemüsesticks hin, beim Kochen vielleicht schon mal ein bisschen was Ballaststoffhaltiges vorweg snacken, um einfach diese Glukoseantwort ein bisschen abzudämpfen. Was würde ich nicht machen? Ich würde jetzt bestehende Lebensmittel, Sandwiches, irgendwelche Sachen, die irgendwie fertig sind, nicht in einzelne Bestandteile zerlegen. Ne? Das heißt, also es ist immer die Frage, wie dogmatisch machen wir das? Ich denke, das ist ein Hack, der so gut umsetzbar ist. Den liebe ich auch, weil, ne, das wissen wir beide, Ballaststoffe nehmen eigentlich alle Deutschen oder vielleicht eigentlich auch Europäerinnen oder auch Amerikanerinnen deutlich zu wenig zu sich. Wir sprechen zwar alle über Proteine, haben aber irgendwie von unseren 30 Gramm Ballaststoffe am Tag vielleicht 40% gedeckt. Ne? Das heißt, es ist sowieso gut, Ballaststoffe, verschiedene bunte Gemüse mehr zu essen und die dann auch sozusagen als Starter, finde ich, ein super, super einfachen Glukose-Hack, der auch noch unser Mikrobiom freut, der uns lange satt hält. Und das ist natürlich total cool. Es sollte aber nicht die Lebensphilosophie sein, ne? Wie wenn das irgendwie, dass man irgendwie in Panik verfällt, wenn es halt mal nicht so ist. Sondern das ist einer, der, finde ich, ne, das kommt zu diesem, das nennt sich ja auch so Crowding Out, dass man so bestimmte Lebensmittel mehr integriert und andere dadurch automatisch weniger. Und wenn ich mit irgendwie sowas wie einem Salat vorweg starte oder irgendwie Rohkost mit ein bisschen Dip, dann würde ich wahrscheinlich auch später generell einfach weniger von der Hauptmahlzeit essen, was ja für viele Leute einfach auch ein Ziel ist, da so ein bisschen auf das Thema Sättigung und vielleicht auch Kalorien zu schauen.
Dann hatten die Eltern ja doch recht, wenn sie mal einen Salat vorweg gemacht haben.
Ja, also ich finde das,
nein.
Ja, oder? Ja, oder halt diese Schritte nach dem Essen und zu Verdauungsspaziergang ist ja auch, also, ne, ist ja auch klassisch Glucose Clearing. Also ich finde es sowieso total spannend bei ganzen vielen, wie du es eben auch schon gesagt hast, Trends, Es ist eigentlich nur immer ein neuer Begriff für was, was ja kulturell, erfahrungsbasiert, immer schon da war.
So. Ja. Gut, ich muss jetzt dazu sagen, vor allem mein Dad war immer auf Gesundheit versiert. Also bei uns gab es auch immer auch wie so ein Verdauungsdrink vorab. Nicht immer, cool, ab und zu. Wenn halt Lust hat, das wurde auch immer echt schön angerichtet dann. Cool. Auch immer spazieren gehen danach. Man muss jetzt auch dazu sagen, das sage ich immer wieder, eine Apothekerin, eine Befreundete von uns, die Esther, die ist auch auf Instagram, vielleicht kennen sie da einige, die hat was richtig Smartes gesagt. Longevity hat das geschafft, was Prävention die letzten 20 Jahre nicht geschafft hat.
Ja.
Und zwar so trendig zu werden. Aber im Grunde genommen sind das ja auch alles sehr viel präventive Sachen, die einfach jetzt wieder so einen Aufschwung bekommen, weil wir halt teilweise einfach zu faul geworden sind und einfach auch zu überflutet worden sind mit irgendwie Convenience-Produkten und Co.
Ja, mich amüsiert das auch, dass Longevity eigentlich dasselbe ist. Also wenn man, ne, es gibt natürlich irgendwie diese krassen Protokolle und Tools, aber wenn wir, sagen wir mal, richtig Longevity machen, machen wir erstmal die Basis, Lebensstil, Säulen, das, was wir eigentlich schon immer predigen, ne? Ernährung, Bewegung, Schlaf, Stress, Beziehungen und so. Und jetzt hat irgendwie Longevity genau irgendwie sowas Trendiges kreiert und auch sowas, dass die Leute entweder FOMO haben, dass sie denken, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht mitgehe, oder dass sie so richtig Aversionen haben, von wegen, ich brauche das alles nicht. Also es löst halt eine Emotion aus und das ist ja bei Gesundheit eher tricky, ne? Weil das schaffen ja viele Themen nicht. Und jetzt haben wir irgendwie die Leute auf jeden Fall emotionalisiert und ich finde, das ist auch eine schöne Chance, jetzt einfach da ein bisschen Longevity zu praktizieren.
Ja, das ist auch jetzt die passende Überleitung zu unserem letzten Mythos. Ja. Und zwar Blutzuckerspitzen machen uns schneller alt. Das ist tatsächlich ein Thema, was ja ganz häufig bei mit Longevity verknüpft ist. Ja. Woher kommt denn eigentlich diese Behauptung und welche Rolle spielen Blutzuckerentzündungen und Alterungsprozesse wirklich? Das hast du ja ganz am Anfang schon so ein bisschen angeschnitten.
Mhm. Ja, woher kommt die Behauptung? Das kommt eben aus der Beobachtung, dass wenn wir ganz starke und wiederholte Blutzuckerschwankungen haben. Und damit meine ich jetzt nicht mal so eine Cola zwischendurch trinken, weil da halt irgendwie ist es relativ selbstverständlich, dass der Zucker direkt sichtbar wird im Blut, sondern das ist wirklich durch diese starken Wiederholungen, sogenannte, das nennt sich AGEs oder auf Englisch Advanced Glycation End Products begünstigen. Das sind ja eigentlich Zuckerverbindungen, die sich an Proteine dranhängen, die mit Gefäßalterung in Verbindung gebracht werden. Ne? Und das wird, sage ich mal, in der Longevity-Szene aufgegriffen, auch ehrlicherweise auch ein bisschen teilweise vereinfacht oder dramatisiert. Aber man kann schon sagen, dass chronisch hohe und immer stark schwankende Blutzuckerwerte wirklich so einen sogenannten oxidativen Stress und stille Entzündung fördern können. Und das wiederum langfristig unsere Gefäße und unser Gewebe belastet. Und für Menschen, die schon Stoffwechsel erkrankt sind, ne, also Prädiabetes ist ja was wir auch immer hören, dass es sind, also das finde ich sehr viel, 20% der Erwachsenen in Deutschland, also jeder Fünfte hat schon Prädiabetes und da entwickeln sich bei 25% der Betroffenen innerhalb von 3 bis 5 Jahren auch der sogenannte Typ-2-Diabetes. Das heißt, viele Leute sind da schon doch ein bisschen anfälliger, als sie vielleicht denken und da ist es schon tricky, ne, wenn wir da immer wieder diesen stark schwankenden Blutzucker haben. Das kann dann wiederum, ne, also alles, was so Inflammaging ist ja so das Stichwort, ne, was Entzündungen chronischer Art macht, zahlt natürlich auch auf unsere Alterung ein. Und trotzdem, ne, um auch den Kreis zu schließen zu den ganzen Longevity-Trendy-Themen, was sollten Menschen tun? Sicherlich ist Blutzucker ein wichtiger und auch ein spannender Baustein, den wir einfach mega toll schon messen können und da auch besser verstehen können. Aber ne, Blutzucker-Tracking allein und da die perfekten Scores wird nie ersetzen, dass wir uns ausreichend bewegen, dass wir ausreichend schlafen und konsistent schlafen, unseren Stress managen, uns auch ausgewogen ernähren, ne, weil wir können auch den ganzen Tag Proteine und Fette essen, das weißt du auch sehr gut, wie ihr Sachen irgendwie konzipiert, dass das nicht reicht, dass das nicht gut ist, ne, dass man nicht jetzt auf Kurven Blutzuckerstabilität optimieren sollte, sondern im Idealfall haben wir ja eigentlich, das könnte man eher andersrum formulieren, ein Lebensstil, der all diese Säulen beinhaltet und unser stabiler Blutzucker ist wie so ein Nebeneffekt, anstatt jetzt so das eigentliche Ziel. Und er ist einfach, finde ich, aus meiner praktischen Erfahrung und viel Datennutzung einfach ein cooler Motivator, einfach mal zu sagen, okay, ich verstehe mich jetzt besser und habe damit einen Hebel, nochmal irgendwie Stabilität in meine Energie zu bringen.
Ja. Witzigerweise erst gestern wieder drüber gesprochen, wie wichtig auch Schlaf faktisch ist, weil wenn wir nicht ausreichend schlafen, dann fehlt uns auch etwas Energie im Alltag, logischerweise. Man kennt es, ja, man ist müde. Der Körper assoziiert natürlich, okay, ich kann nicht schlafen, also brauche ich die Energie aus den Lebensmitteln. Und das heißt, wir enden potenziell in einer Fressattacke, haben also diese Blutzuckerspitze, sinkt wieder extrem runter. Genau, das heißt, so ist es, entsteht ein Teufelskreis.
Ja.
Das ist echt.
Das sind dieser, ja, wir wollen dann die einfachen Carbs, ne, die schnellen Carbs, die dann halt so, boah, irgendwie uns was, ist ja auch in dem Moment auch erstmal, fühlt sich ja erstmal kurz gut an, aber dann, wie du sagst, dieser Teufelskreis, ja. Und genau das ist ein gutes Beispiel. Diese Lebenszielsäulen hängen alle zusammen, ne? Und das ist total cool. Wenn wir ausgeschlafen sind, dann treffen wir bessere Entscheidungen, weil wir treffen irgendwie nicht mehr so impulsive Entscheidungen, ne? Dann essen, entscheiden wir uns besser, haben irgendwie einen stabilen Blutzucker, schlafen wiederum besser und so ist es dann quasi auch, ja, ein guter Hebel.
Ja. Bevor ich jetzt gleich zu meiner Abschlussfrage komme, ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Ja. Diese Frage möchte ich noch einschieben.
Ja.
Und zwar, ganz oft hört man ja, man soll zwischen den Mahlzeiten 4 Stunden Zeit lassen.
Mhm. Mhm.
Was stimmt daran?
Ja, also Körper freut sich schon, wenn, ich sag mal, nicht kontinuierlich nochmal ein Glas Apfelschorle zwischendurch getrunken wird. Wir denken nochmal an das, was ich am Anfang erklärt habe. Es kommt Glucose in unseren Körper. Also nicht nur Ernährung, sondern auch zum Beispiel Getränke, ne? Ich finde das auch nochmal ein wichtiger Punkt, da, wenn man sich diese Essenspausen anguckt. Und dann, ne, wird immer wieder Insulin sozusagen getriggert, dass das irgendwie in Arbeiten kommt, damit Glucose dann wieder in die Zellen kommt. Naja, und man kann sich vorstellen, wenn das natürlich immer weiter passiert, sagt irgendwie irgendwann die Zellen so, hey, wir haben gerade genug, das ist eigentlich, ne, so die Tür ist eigentlich schon zu. Und da, das ist sozusagen was, wo auch diese Insulinsensitivität entstehen kann. Das, also eine gestörte Insulinsensitivität, nämlich eine Insulinresistenz, weil wenn du immer wieder was reinschüttest, ne, das System eigentlich schon voll ist, dann sagt irgendwie, sagen die Zellen an irgendeinem Punkt, okay, dann managen wir das hier gerade. Naja, und auch für unseren Darm, ne, das ist vielleicht noch ein weiterer Aspekt, unser Darm hat viele Funktionen in unserem Körper. Das heißt auch hier, klar, Verdauung ist ganz wichtig, aber unser Immunsystem sitzt da, unsere Stimmung ist stark damit assoziiert. Und damit der Darm auch mal ein bisschen andere Aufgaben machen kann, freut er sich auch, wenn er nicht die ganze Zeit immer mit Verdauung konsultiert ist. Und das finde ich irgendwie eigentlich sehr intuitiv. Ne? Deswegen zu meinem Punkt, wenn ich mir ein Frühstück irgendwie konzipiere, da nochmal drüber nachdenke, guckt, dass ihr ausreichend Proteine und Ballaststoffe drin habt. Ne, das aus einer Longevity-Perspektive extrem wichtig. Und wenn man dann einfach mal 4 Stunden satt davon ist, ne, dann ja, muss man gar nicht zwischendurch drüber nachdenken und der Körper hat auch Ruhe, sich mit anderen Prozessen zu beschäftigen.
Ja. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer nach dieser Folge nur 3 Dinge über ihren Blutzucker mitnehmen sollten, man muss ja langsam starten.
Ja.
Es ist ja immer sehr viel Informationen, die man bekommt. Welche wären denn das?
Also der erste Punkt ist sicherlich einfach zur Einordnung. Ein Anstieg unseres Blutzuckers nach dem Essen ist erstmal normal. Es ist kein Warnsignal und kein Grund zur Panik per se, gerade wenn ihr zum ersten Mal vielleicht messt. Ich finde, Messen ist cool. Messen kann Spaß machen. Ne? Es ist sozusagen, nutzt es als Indiz, guckt auf Trends und vielleicht auch mit jemandem zusammen, der sich damit auskennt mit so Werten. Entscheidend ist eben, wie schnell und verlässlich der Körper letztlich unseren Blutzucker wieder selber reguliert. Und Personalisierung ist einfach einer der Hebel, die uns moderne Medizin, moderne Biomarker zulassen. Und gerade für die Frauen, die zuhören, ne, you do you, vergleicht euch dann nicht mit PartnerInnen, auch anderen Familienmitgliedern oder so. Wir sind so unterschiedlich, wir sind so in einer Transformation immer in unserem Körper, so zyklisch. Das wäre sicherlich der erste Punkt. Der zweite Punkt, einfach ein paar Glucose-Hacks, nochmal ganz vereinfacht, auch im Kontext Longevity. Ich frage mich bei jeder Hauptmahlzeit, gerade wenn ich sie mir irgendwie selbst zusammenstellen kann, where's my protein, where's my rainbow? Das heißt, ich frage mich immer, wo ist meine Proteinquelle? Weil einfach die auch hilft für die Sättigung und auch das natürlich hilft, irgendwie im Blutzucker dann stabil zu halten. Und my rainbow ist einfach mein Veggie-Starter. Gut für unseren Darm, für unsere Stimmung, Diversität, für Epigenetik. Also das ist sozusagen die einfache Daumenregel. Veggie-Starter ist cool, wenn er machbar ist, auch so sozial super umsetzbar als gemeinsame Vorspeisen oder so. Ja, das dritte habe ich schon eben kurz angeteasert. Ich liebe den Glucose-Walk oder das Thema Muskel nicht vergessen. Das heißt, ne, dass wir ein bisschen Glucose-Clearing machen können. Sprich, wenn wir Mittagessen waren, dann zu sagen, wir gehen vielleicht nochmal eine Runde und einen Blog mit KollegInnen. Wir gehen nochmal irgendwie, machen da nochmal ein bisschen Hausarbeit, bevor wir uns wieder an den Schreibtisch direkt setzen. Also damit muss es nicht Sport gemeint sein, sondern einfach moderates Spazieren gehen, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten. Und warum sage ich das? Weil das auch wiederum auf unsere Longevity-Säule der Alltagsbewegung einzahlt, die extrem krass viel Einfluss hat, dass irgendwie 40% unseres Kalorienverbrauchs durch Bewegung, es kann oft durch Need erfolgen, also durch diese Alltagsbewegung. Und es ist auch ein sozialer Aspekt, das heißt, ja, auch hier Bewegung, Glucose-Walk kann eigentlich was sein, was man total schön zusammen macht mit Kolleginnen etc.
Voll. Schön. Anne, es war wirklich eine richtig tolle Podcast-Folge, hat super Spaß gemacht. Bist auch immer so gut auf den Punkt gekommen. Hat mich richtig gefreut. So zum Abschluss nochmal, du hast es ja ganz am Anfang schon ein bisschen von dir erzählt, was du machst, welche Angebote man von dir findet. Aber vielleicht kannst du es nochmal wiederholen. Wo könnten jetzt Interessierte mehr über deine Arbeit erfahren? Und gibt es vielleicht sogar aktuelle Projekte? Bringst du irgendwie ein Buch raus oder irgendwas in die Richtung?
Gute, voll gut, dass du es fragst. Genau, also man findet mich auf Social Media. Also @DrAnneLatz ist mein Instagram. Dr. mit D-O-C-T-O-R, dann _ Anne Latz. Auf LinkedIn bin ich aktiv. Dann haben wir unseren Podcast Die Ärztin und der Nerd bei der OMR. Das ist auch ein Videopodcast. Das heißt, man wird viel auf Social Media auch an Reels sehen, aber auch man kann auf YouTube reingucken oder überall, wo es Podcasts gibt. Ich bringe tatsächlich diesen Sommer ein Longevity-Game raus für Frauen. Mhm. Das ist so ein kleines Card-Game mit ganz alltagsnahen Hacks. Ist jetzt schon auf Amazon auch vorbestellbar. Genau, das kommt tatsächlich im Spätsommer. So, da habe ich auch nochmal ganz viel von diesen ganzen Säulen. Natürlich auch was zum Thema Blutzucker drin, aber wirklich alle Lebensstilsäulen. Ja, und unser Podcast kommt wirklich wöchentlich. Das heißt, da haben wir auch ganz viele verschiedene Themen drin, hatten auch eine Blutzuckerfolge nochmal ein bisschen mehr Deep Dive, wer das hören will.
Cool. Da bleibt mir gleich ein Frosch im Hals. Sehr cool.
Einmal schlucken.
Ich sag danke an alle Zuhörer. Ich sag danke an dich, Anne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, Dito. Und ich freue mich, wenn ich wieder bei euch was Leckeres mal zu essen bekomme. Ich koche natürlich auch mal Sachen nach, aber es ist natürlich noch toller, wenn ihr da super Catering macht und man dann direkt in den Genuss kommt.
Also wenn du mal in München bist, bist du herzlich willkommen in unserer Showküche.
Ah, da komme ich dran zurück, sehr gerne.
Kriegst du es direkt aus der Küche. Dann bis zum nächsten Mal.